Hallo und herzlich willkommen bei Buongiorno, dem Podcast, der sich jede Folge fragt, wie machen wir den Journalismus zukunftsfest? Ich bin Olivia Samnick, freie Journalistin, und diese Folge geht es um SLAPP-Klagen. SLAPP, das steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation. Quasi eine juristische Ohrfeige gegen Organisationen, um diese einzuschüchtern. Noch nie davon gehört? Das ist nicht ungewöhnlich. Viele juristische Kämpfe um die Veröffentlichung einer Geschichte werden wohl gar nicht erst publik. Das sagt Vinzenz Wies. Er ist Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft und er hat gerade erst eine Studie zu SLAPP-Klagen veröffentlicht. Wie sieht so eine SLAPP-Klage überhaupt aus? Wer verklagt da eigentlich wen und wie gefährlich ist das für die Pressefreiheit? Und was kann der Journalismus tun, um sich dagegen zu wehren? Bühne frei für Professor Vinzenz Wies. Wenn es jetzt um eine kritische Recherche ist, ich kenne das selber, ich kenne das von anderen Journalistinnen auch, die hält uns manchmal nachts wach. Vor allem, wenn wir auch wissen, es gibt Personen oder Firmen, denen die Recherche nicht gefallen wird, die nicht nur unzufrieden sind, sondern die vielleicht sogar die Veröffentlichung gleich ganz unterbinden wollen. Und eine extreme Form davon sind ja eben diese SLAPP-Klagen. Können Sie einmal ganz kurz erklären, was sich da genau hinter verbirgt?
Ja, Sie stoßen ja da schon richtig in den Kern vor. Tatsächlich ist ja eine wichtige Aufgabe des Journalismus, nicht einfach zu berichten, zu verlautbaren, zu beobachten, die Beobachtung quasi als neutrale Berichterstatter in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern eine wesentliche Aufgabe besteht auch darin, eben Mächtige zu kontrollieren, kritisch auf die Finger zu schauen. Und da sind wir stärker so beim investigativen Journalismus, einem Journalismus, der Missstände aufdecken will, die von öffentlichem Interesse sind. Und da ist es tatsächlich so, dass es natürlich einige stört oder einige wichtige Akteure, die davon betroffen sind, von diesen Recherchen, denen gefällt das natürlich nicht, wenn man publik macht, dass hier vielleicht Missstände, also ich sage vielleicht, weil oft ist es ja auch nicht eindeutig klar, oder? Die Recherchen, das ist ein Prozess, aber es passt ihnen nicht, wenn hier Missstände öffentlich gemacht werden. Und deshalb neigen sie natürlich dazu, zu allen Mitteln zu greifen. Und ein mögliches Mittel wäre sicher auch, vorauseilend eigentlich die Justiz zu beschäftigen oder eben dann die Redaktionen, damit die mal damit beschäftigt sind, Anklageschriften zu bearbeiten.
Und da geht es ja nicht nur um eine Anklageschrift, sondern gleich um so eine ganze juristische Kampagne, die da ja auch dahinter stecken kann. Da werden ja keine Kosten und Mühen gescheut, richtig?
Ja, jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, wie man diese Eigenschaften oder diese Merkmale von SLAPP so ein bisschen zusammentragen könnte. Also tatsächlich braucht es mal dieses Motiv, oder? Das Motiv wäre eigentlich, jemanden auszubremsen, einzuschüchtern, mundtot zu machen und dafür das Rechtssystem zu verwenden, eben mal mit Androhung, dass vielleicht ein Richter das, eine Richterin prüfen wird und dann zum Schluss kommen könnte, dass tatsächlich nicht alles stimmt und dass hier vielleicht verunglimpft wird, dass hier vielleicht falsche Tatsachen in den öffentlichen Raum gestellt werden. Also dieses Motiv muss gegeben sein. Jetzt kommt ein ganz wichtiger zweiter Aspekt. Man geht davon aus, dass jetzt diese Androhung oder wenn es zu Klage kommt, dass das missbräuchlich ist. Und das ist natürlich ein unheimlich schwammiger Begriff. Da kann auch die Justiz hat Mühe damit, Missbräuchlichkeit zu erkennen. Missbräuchlichkeit meint eigentlich in diesem Fall, man missbraucht das Justizsystem, das Rechtssystem, um daneben seine Ziele durchzusetzen. Die Ziele sind vor allem, jemanden mundtot zu machen oder zu beschäftigen, vielleicht auch dahin einzuwirken, dass es zu einem sogenannten Chilling-Effekt kommt, dass man also es lässt, sein lässt mit dieser Geschichte, weil es viel zu heikel ist und zu aufwendig. Es geht eigentlich gar nicht um das Ziel, am Schluss rechtlich Recht zu bekommen, sondern einfach mal den ganzen Apparat stillzulegen und vielleicht so stark zu überlasten, dass Journalistinnen und Journalisten, die da investigativ recherchieren, dann von der Geschichte ablassen.
Das klingt ja jetzt erstmal total krass. Ich würde meinen, dass viele Journalistinnen sowas selber ja noch gar nicht erlebt haben, hoffe ich zumindest. Und gerade auch eingangs in Ihrer Studie sieht man ja, diese SLAPP-Klagen sind jetzt ja vornehmlich zum Beispiel in Lateinamerika sehr, sehr verbreitet. Mich würde jetzt erstmal interessieren, es klingt so krass, Wie ist denn da so die Verbreitung bei uns? Also Sie haben ja die Studie in der Schweiz durchgeführt. Ich denke, man kann sie zumindest anteilig vielleicht auch nach Deutschland übertragen, aber mich würde da eher mal Ihre Erfahrungen ja im der Stand der Forschung, wie ist es denn gerade? Wie relevant sind solche Slap-Klagen denn für den Journalismus?
Genau, also man kann mal so argumentieren, jeder Fall, wo eben das Rechtssystem missbraucht wird, um eben zu diesen Zielen zu kommen, Journalisten, die im öffentlichen Interesse recherchieren, mundtot zu machen, ist ein Fall zu viel. Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Nun gibt es natürlich große Unterschiede, was zum Beispiel auch das Rechtssystem in den Ländern anbelangt. Oder auch die Kultur, welchen Stellenwert der Journalismus hat, inwiefern dieser Journalismus gestärkt ist, resilient ist, es auch aushalten kann, durch Rechtsprozesse zu gehen oder eben auch nicht. Vielleicht auch, wie insgesamt die Situation ist, der Missstände oder in einem korrupten Staat, würde ich mal sagen, da gibt es natürlich viel mehr zu tun für den Journalismus hier aufzudecken und umso aktiver wird wahrscheinlich auch die Gegenseite sein, also diejenigen der Klägerinnen und Kläger, die das verhindern wollen, wobei es dann wieder Staaten geben kann und ich würde da halt die Schweiz dazu zählen, das zeigt ja auch unsere Untersuchung, wo das Rechtssystem ziemlich robust ist und auch viele Möglichkeiten schon anbietet, dass eben Slap-Klagen als solch erkannt werden und dass frühzeitig eine Richterin oder ein Richter sagen könnte, stopp, das ist missbräuchlich. Also die Praxis sieht ein bisschen anders aus, aber ich will einfach darauf hinweisen, es gibt große Unterschiede, oder? Und jetzt haben wir ja im Europarat eine starke Aktion, wo eine Initiative, wo man versucht, in all den Ländern die Regulierungsbehörden aufzufordern, hier Leitlinien aufzustellen, Policies, aber auch Empfehlungen abzugeben. Die lauten natürlich für alle Staaten gleich, aber selbstverständlich gibt es eben große Unterschiede. Man kann da nicht von einer Situation sprechen, die in allen Ländern gleich ist, aber trotzdem, es ist ein Problem, oder? Es kann zu einem Problem werden, in keinem Staat. Also auch in einem Staat, wo wir ein starkes demokratisches System haben, gut kontrolliert, auch einen starken Journalismus, ist, wie gesagt, jeder Fall von Slap einer zu viel. Auch da muss man sich eigentlich darum kümmern. Das Problem ist nur, viele wissen gar nicht, was das eigentlich ist und was das bedeutet, wissen auch nicht, inwiefern sie Möglichkeiten haben, sich zu wehren. Das ist selbst in der Schweiz der Fall. Nur noch der Satz dazu. Wir haben in unserer Umfrage Chefredaktorin online befragt, also relativ repräsentativ, ob sie eigentlich jemals von Slap gehört haben oder von einer missbräuchlichen Klage im Mediensystem. Und da hat uns rund ein bisschen mehr als die 46% haben gesagt, nein, sie hätten keine Ahnung, um was es da gehen soll. Also wurden gar nicht mit dieser Frage konfrontiert. Einige haben sich sogar ein bisschen geärgert, dass wir sie dazu etwas fragen, von dem sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Und was soll das eigentlich? Einige Medienhäuser haben gesagt, ja, mir ist die Zeit zu schade, hier zu antworten, weil das gibt es eigentlich nicht, wir sind nicht davon betroffen. Das hat mich ein bisschen ernüchternd gestimmt. Wir haben es halt schon mit einem speziellen Journalismus zu tun, der davon betroffen ist. Also nicht so der Chronistenpflichtjournalismus, oder? Der niemandem auf die Füße tritt. Aber der Journalismus, der eben sehr wichtig ist, auch für die Gesellschaft, kritische Missstände aufzudecken, auch zu kontrollieren, der ist davon besonders betroffen.
Zeigt das ja auch nochmal, warum es so relevant ist. Sie haben ja gerade gesagt, es ist vielleicht jetzt gerade noch kein Problem, aber es könnte zukünftig, ich meine, wir sehen ja auch, wie sich zum Beispiel auch die politische Lage in verschiedenen europäischen Ländern zuspitzt, was ja auch den Druck nochmal auf Journalistinnen erhöht, genau, und was vielleicht auch potenziell nochmal zu mehr Klagen führen kann. Und Buongiorno widmet sich ja dem Thema Zukunft des Journalismus, deswegen finde ich es ganz wichtig, da nochmal drauf zu gucken. Und gerade wenn Sie sagen, dass viele der Redaktionen, der Journalistinnen, die Sie angefragt haben, nicht mal wissen, was es ist, umso wichtiger, dass wir jetzt darüber sprechen.
Umso wichtiger ist es auch eben, das publik zu machen. Ich meine, auch die Branche selber müsste ein Interesse daran haben, auch zu sensibilisieren. Aber ich muss Ihnen noch einen kleinen Schönheitsfleck auch noch mitgeben. Ich habe gerade gestern vor einem Gremium mit Journalistenverbänden über Slap referiert. Und da war auch eine Empfehlung, man müsste mehr Öffentlichkeit schaffen. Eben auch zeigen, dass es das Problem gibt. Wie man das Problem dem entgegen kann. Gibt's Coping-Strategien bis hin zu psychologischer Unterstützung von Betroffenen. Und da hat einer der Beteiligten dort gesagt, ja, Moment mal, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn wir das so öffentlich machen. Weil das animiert ja vielleicht. Und wir haben ja eine Zeit, in der der Journalismus nicht nur finanziell sehr stark unter Druck kommt, sondern wir haben zum Teil eine Vertrauenskrise, die wir ein bisschen feststellen müssen. Wir haben auch das Phänomen, dass Journalistinnen und Journalisten mehr als früher diffamiert werden, öffentlich diskreditiert werden, auch geschwächt werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass technologisch das möglich ist, dass man auf allen Social Media Kanälen da Dampf ablassen kann. Aber das kann natürlich Schule machen, oder? Das ist vielleicht das Stichwort. Wenn so etwas Schule machen würde, dann bekommen wir überall wirklich ein Problem, wenn das wie zu einem Rezept wird, dass potente, finanzstarke Akteure, weil das ist auch ein Merkmal von Slap, oder, dass es ein asymmetrisches Verhältnis gibt, oder? Finanzstarke, potente Akteure, man spricht dann von Oligarchen und so weiter, die alle Mittel haben und die das aushalten können, den Journalismus da zu belasten im Verhältnis zu Medien, die dann doch, vielleicht verfügen sie noch über einen Rechtsdienst, aber die dann doch schon schnell an die Limiten kommen. Also ein bisschen das David-Goliath-Muster, das da spielt, oder, dass die auf den Geschmack kommen könnten, diese Strategie auch anzuwenden. Das ist auch gefährlich.
Geldige Klägerinnen und Kläger. Ich würde gerne einmal mit Ihnen sprechen, wie denn die Profile aussehen von den Menschen, die da mit Klagen nicht nur drohen, sondern die dann diese auch quasi umsetzen. Ja, wer steckt denn überhaupt hinter diesen Slap-Klagen? Wer sind denn da die Klägerinnen und Kläger typischerweise?
Ja, also jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Die Studie, die ich gemacht habe, die hat diese Frage natürlich auch gestellt, oder? Aber ich muss Sie vielleicht auch ein bisschen enttäuschen jetzt. In der Schweiz gibt es eigentlich wenig Erfahrungen mit Slap. Das sind sehr wenige Fälle. Und wenn es dann diese Fälle gibt, dann sind es immer wieder die gleichen, über die man spricht, oder? Mhm. Auch allgemein bekannte Fälle. Und die aktuellen Fälle, über die wollen nämlich die Medienjuristen oder die Chefredakteurinnen und Chefredakteure gar nicht unbedingt sprechen. Also auch in den Interviews, die ich geführt habe, wird nicht eindeutig jemand dann bezeichnet, oder? Also, aber trotzdem hat man natürlich versucht, ein Profil von Klägerinnen und Klägern ausfindig zu machen. Und da wird schon vor allem genannt, ja, es gibt so die Feststellung, dass sie natürlich so eben im Wirtschaftsbereich unterwegs sind, auch politische Akteure, die eben mächtig sind, die nicht nur finanzielle Ressourcen haben, sondern vielleicht auch Macht ausüben können, sich das leisten können, über längere Zeit hier das Mediensystem oder einzelne Journalistinnen und Journalisten zu beschäftigen. Also potente, ressourcenstarke Akteure. Wobei, ich muss da auch ein bisschen noch relativieren, uns haben natürlich auch, und das muss man schon zur Kenntnis nehmen, Medienjuristinnen gesagt, ja Moment mal, Medienorganisationen können auch Slapper sein, oder? Also, man muss sich das auch nochmal auf die Zunge zergehen lassen. Es gibt natürlich auch Fälle, jetzt aus der Sicht vielleicht von Juristinnen, die Opfer von Medien vertreten, die den Eindruck haben, die Medien sind die Goliaths, oder? Also auch Medien können dazu neigen, wenn es zu einem Prozess kommt, Menschen, die gegen Medien klagen, versuchen, mundtot zu machen. Das kommt auch vor. Also einfach so diese Eindeutigkeit, oder? Das wäre natürlich schön. Das hätte auch der Journalismus gerne, ganz eindeutig von David und Goliath zu sprechen, von diesem Narrativ. Wir haben eine ganz klare Rollenverteilung. Da macht man es sich zu einfach. Und man muss auch sehen, es gibt eigentlich ein Persönlichkeitsrecht und jede ist vor dem Gesetz gleich, oder? Auch ressourcenstarke Organisationen oder Akteure haben eigentlich das Recht, und das ist doch eigentlich eine gute Sache, zum Beispiel ihre Persönlichkeitsrechte zu verteidigen. Also wenn es dann darum gehen würde, hier Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht rechtlicher Art, oder, dass man diese Goliaths ein bisschen anders behandelt als Davids, oder? Dann bekommt man auch ein Gleichbehandlungsproblem. Und es ist ja auch nicht so einfach zu identifizieren, ist das jetzt ein ressourcenstarker Akteur und hat er deshalb ein bisschen mehr Zurückhaltung zu haben? Oder haben in einem solchen Fall Medien Privilegien, die andere nicht haben? Das ist ein unheimlich heikles Terrain, wenn es dann darum geht, hier juristisch etwas zu regeln, damit man der SLAPP-Praxis etwas entgegnen kann. Diejenigen, die slappen, tun das immer wieder. Aber der Journalismus ist ja insofern betroffen, dass es mitten ins Herz geht, oder? Das ist genau seine Kernfunktion, öffentlich Missstände öffentlich zu machen, oder? Und in dieser Funktion, dieser gesellschaftlich so wichtigen Funktion, wird dieser Journalismus ausgebremst. Da haben wir dann schon wirklich eine besondere Betroffenheit. Deshalb kann man schon auf die Idee kommen, Medien, da ist dann noch die Frage, wer gehört dazu, wer nicht, oder? Die Grenze zu ziehen, privilegiert zu behandeln, zum Beispiel zu sagen, wenn Medien in einen solchen Fall verwickelt werden, wenn es ein bisschen nach SLAPP riecht, oder? Man ist ja nie eindeutig, dann gibt es ein Privileg, dass man vielleicht zu einem Vorprozess oder frühzeitig ein Richter, eine Richterin, den Entscheid fällt, handelt es sich hier um Missbräuchlichkeit oder nicht. Das Problem ist ja, dass es so lange dauert und die Journalistinnen und Journalisten können nicht mehr weiter recherchieren während dieser Zeit.
Mhm. Sie haben ja gerade so den Punkt der Privilegien von Medienschaffenden oder vom Journalismus per se angesprochen. Was ich mich natürlich direkt gefragt habe, ist, sind solche SLAPP-Klagen per se ein Angriff auf die Pressefreiheit? Diese SLAPP-Klagen, mich erinnert das total, ich habe meine Folge gemacht zum Thema Hate Speech. Sie haben vorhin auch diesen Chilling-Effekt angesprochen. Wenn wir über Hassrede sprechen, geht es ja ganz oft über diesen Silencing-Effekt, also dieses Mundtotmachen, dieses sehr aktiv Mittel, Strategien suchen als Einschüchterungsversuche. Das sieht für mich sehr, sehr ähnlich aus.
Ja, da gibt es tatsächlich Parallelen, oder? Es geht ja immer um das gleiche Ziel eigentlich, hier eben jemanden einzuschüchtern, vielleicht so stark zu belasten, vielleicht sogar psychisch, auch das ist wichtig, oder? Wenn wir auf der individuellen Ebene sind, bekommt natürlich eine Journalistin oder ein Journalist schon auch ein Problem, wenn da jemand den Vorwurf macht, du machst deine Arbeit nicht richtig, ich könnte sogar mit rechtlichen Schritten drohen und so weiter. Da bekomme ich schon mal den Druck, dass ich gegenüber meinem Chefredaktor mal mich rechtfertigen muss. Und Hand aufs Herz, so hundertprozentig sicher, dass man wirklich alles richtig gemacht hat, das kann man eigentlich im Journalismus auch nicht sein. Also es ist eine unheimliche Belastung für das einzelne Individuum, das vielleicht depressiv wird, zu einem Burnout kommt, sich ständig rechtfertigen muss, vielleicht selber zweifelt an sich selber. Oder habe ich wirklich alles richtig gemacht? Das ist die individuelle Ebene. Und dann haben wir die Ebene der Organisation, die natürlich auch damit beschäftigt wird, eben Ressourcen einzusetzen, zum Beispiel eine ganz lange Anklageschrift. Also wir haben Beispiele, da geht das über 150 Seiten, oder? Und das Typische an diesen SLAPP-Klagen oder die Klagen, die nach SLAPP riechen, muss man sagen, ist auch, dass sehr viele Punkte gemahnt werden, auch völlig unbedeutende, auch völlig harmlose Punkte, eine Liste mit Klagepunkten, aber die Medienorganisation muss auf jeden Punkt eingehen, obwohl es ja eigentlich klar ist, das ist eigentlich ein Nebenschauplatz. Also auch das gehört dazu, zur Einschüchterung oder zur Schwächung des Journalismus, dass man möglichst viele Punkte aus ganz verschiedenen Rechtsgebieten vielleicht sogar noch dann auf die Agenda setzt und dann die Organisation eben damit beschäftigt, mit Personal, Rechtsdienst, aber auch die betreffenden Journalistinnen und Journalisten damit beschäftigen muss, hier auf die Anklageschrift zu reagieren. Und jetzt komme ich zu Ihrem zum Punkt, den Sie genannt haben. Das Ganze hat natürlich auch auf einer Makroebene Folgen. Also eben, es ist tatsächlich, wenn es dann SLAPP ist, oder? Wir müssen wirklich vorsichtig sein. Natürlich muss jeder und jede Person die Möglichkeit haben, wenn es einer Persönlichkeitsrechten verletzt worden ist, zu klagen. Aber wenn es eben diese Missbräuchlichkeit im Vordergrund ist, dann ist das ein Angriff auf die Medienfreiheit, oder? Dann ist das nicht einfach nur ein Problem dieser Organisation, diese von Korrektiv beispielsweise, sondern das ist eben eine Praxis oder eine Strategie, die auch darauf zielt, den Journalismus insgesamt zu schwächen. Es kann natürlich auch sein, dass durch diese Klagen, die dann auch öffentlich werden, die vielleicht sogar begleitet werden von einer Kampagne, Litigation PR, sprechen wir davon, von Litigation PR, oder? Dass eben dann die Kläger auch öffentlich machen, schaut mal, dieses Medium hat ja Probleme gemacht, die wissen ja nicht, was sie tun und so weiter. Die schießen dann auch mit Kommunikation auf das Medium und das kann auch zu einem Imageverlust oder Reputationsverlust von Medien insgesamt führen, sodass vielleicht auch ein Publikum nicht einfach auf die Idee kommt, ah ja, das ist gut, korrektiv, die machen einen guten Job, oder die sind da dran und die bleiben dran. Nein, es kann natürlich auch der Schuss hinten rausgehen, dass man den Eindruck hat, aha, die haben da wieder so ein Rechtsproblem, oder? Da ist halt schon so ein bisschen typisch, oder? Diese Medien, die haben immer wieder mit dem Richter zu tun. Da muss man vorsichtig sein, oder? Das kann auch ein Phänomen sein. Und all das, was ich jetzt auf dieser Makroebene gesagt habe, kann natürlich als Effekt haben, dass ein Journalismus, der ja ohnehin schon geschwächt ist in unserer heutigen Zeit, finanzielle Probleme hat, dass der noch mehr geschwächt ist und eigentlich seine Aufgabe in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft nicht mehr so ausführen kann, wie wir das uns wünschen.
Ich würde gerne noch mal einen Blick werfen auf die Akteurinnen auf der anderen Seite, also quasi auf die Medienorganisationen, vielleicht auch auf einzelne Journalistinnen, die betroffen sind von SLAPP-Klagen, was die ausmacht.
Also man kann schon auch ein Muster erkennen, indem man mal sagt, besonders betroffen sind natürlich investigativ recherchierende kleinere Organisationen, die eben nicht finanzstark sind. Da gibt es ja auch spezialisierte Online-Medien, oder? Die vielleicht bestehen, die nur aus 3 bis 5 Menschen in der Redaktion, die sich darauf spezialisiert haben, über Firmen zu berichten, die irgendwo in einem vielleicht Entwicklungsland hier vielleicht korrupt unterwegs sind oder vielleicht eben Kinderrechte nicht würdigen und so weiter. Und die sind darauf spezialisiert. Oder vielleicht Organisationen, die das Bankenwesen in der Schweiz haben, das Problem. Oder dass es auch spezialisierte Journalistinnen und Journalisten gibt, die das Banksystem mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber wir haben eben auch so ein Bankengesetz, das dann wieder gerade neuerdings diskutiert wird im Parlament, ob man hier viel früher auch erkennen muss, dass man eigentlich Daten, die man illegal beschafft hat, dass man die nicht verwenden darf. Und das ist natürlich eine Bankrotterklärung für den Journalismus, wenn er quasi nur mit öffentlich zugänglichen Daten arbeiten kann. Also eben, es ist das Investigative, es sind eher die Kleinen, die natürlich dann ein Problem kriegen, weil die können sich vor dem Richter nicht gleich stark wehren. Aber ich muss Ihnen sagen, so bin ich auch in die Studie eingestiegen, gesagt, ja, das ist natürlich ein Problem für die Kleinen. Auch NGOs, oder? NGOs, die sich darauf spezialisiert haben zum Beispiel in der Schweiz Public Eye, eine NGO, die sehr stark sich einsetzt dafür, dass es Maßnahmen gegen SLAPP gibt. Aber wir haben ja Gespräche auch mit den großen Medienorganisationen wie einer NZZ oder TX Group, Tamedia und so weiter geführt. Und was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, dass es dort eben auch vorkommt, oder? Dass auch dort, wo wir einen Rechtsdienst haben, wo wir viele Mitarbeitende haben, wo sich vielleicht ein Rechercheteam darauf spezialisiert hat, eine heikle Geschichte zu recherchieren, da kommt es auch vor, dass ein Chefredaktor zu diesem Team kommt und sagt, Moment mal, können wir uns das wirklich jetzt noch leisten? Jetzt sind wir vielleicht schon 2 Monate daran, uns zu rechtfertigen, zu wehren. Aber wir können uns das nicht noch mal 2 Monate leisten, oder? Auch da, oder? Wir lassen von dieser Geschichte ab. Wir sehen davon ab, die Geschichte weiter zu recherchieren. Das kommt also auch dort vor. Es sind absolute Einzelfälle. Aber ich habe gesagt, jeder Einzelfall ist einer zu viel. Es kann also auch bei grossen Medienhäusern vorkommen. Aber generell kann man natürlich sagen, je mehr man auch über Rechtswissen verfügt, einen Rechtsdienst hat, Juristinnen und Juristen beschäftigen kann in der Medienorganisation, umso resilienter ist man auch, hier entgegenzuwirken oder sich zu wehren. Das kann sich natürlich eine NGO, eine kleine oder ein kleines Online-Medium, das sich spezialisiert hat auf im Wirtschaftsjournalismus, auf Korruption und so weiter, das kann sich das weniger leisten.
Wie verhält es sich denn da in der Schweiz? Also wie verbreitet ist es denn überhaupt, dass, ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, diese kleinere investigative Medienorganisation tatsächlich auch über solche rechtlichen Mittel in-house oder zumindest einen guten Draht zu einem guten Medienjuristen verfügt?
Kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben eine Medienorganisation in der Westschweiz, also in der Romandie, wo man Französisch spricht, die heißt Gotham City. Das ist eben eine kleine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, hier auch im Wirtschaftsbereich Missstände aufzudecken. Und es gab die Situation, dass es eine Möglichkeit gab, mit Parlamentariern darüber zu sprechen, dass Lab ein Problem ist. Das wurde organisiert von einem Journalistenverband. Also kann auch sagen Gewerkschaft oder Standesorganisation, eine Berufsorganisation von Journalisten. Und man hatte die Gelegenheit, mit Parlamentariern darüber zu sprechen. Und Gotham City hat transparent gemacht, welche Probleme sie haben. Sie haben eigentlich gesagt, wir hätten quasi den Laden dicht machen können, wenn das jetzt wirklich weitergegangen wäre. Und da hat man mal gefragt, ja, seid ihr dann, also dass die über einen Rechtsdienst verfügen, das ist sowieso klar, nein, oder? Das können, haben die nicht. Man hat dann aber auch gefragt, ja, seid ihr dann Mitglied bei einem Berufsverband, oder? Wo man ja als Mitglied auch darauf zurückgreifen könnte, auf Rechtsschutz oder spezialisierte Juristinnen und Juristen, die auch helfen könnten, da hat es geheißen, nein. Nein, oder? Also man muss dann halt schon auch sich organisieren, man muss vielleicht auch solidarisch als Akteur in der Medienbranche, auch so klein wie man ist, solidarisch sein und versuchen, mit anderen zusammen in Verbände sich zu organisieren. Das gehört auch dazu. Also, aber wenn man nicht mal Mitglied ist oder wenn man nicht mal versucht, den Kampf mit anderen zusammenzuführen, dann ist man eher auf verlorenen Posten. Da würde ich schon auch in der Branche sagen, solidarisiert euch, versucht euch zu vernetzen, tauscht das Wissen aus, bleibt nicht Einzelkämpfer.
Ja, ich möchte dafür auch gerne eine Lanze brechen und auch nochmal ergänzen. Ich bin ja selber auch Freiberuflerin und es gibt ja auch einige Investigativjournalistinnen und Journalisten, die freiberuflich arbeiten, die genau dasselbe Problem haben. Also die haben auch keine eigenen Hausjuristen. Aber wie Sie sagen, wenn man in einer Gewerkschaft oder in einer Art Verband organisiert ist, wo man eben auf diese juristischen Ressourcen zurückgreifen kann, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel wert.
Das ist eine der Empfehlungen, die wir auch machen konnten, nicht von uns aus, sondern wir haben ja in der Branche, wir haben Interviews geführt mit Medienorganisationen, mit kleineren Größen, mit Verbänden, auch mit Verlegerinnen und Verlegern, und man hat auch Online-Befragungen gemacht bei Chefredakteuren. Da kam eine Liste zusammen mit Möglichkeiten, wie man sich doch dafür einsetzen könnte, dass die Situation besser wird als Branche.
Diese Möglichkeiten, was man denn machen kann, will ich auch gleich nochmal vertiefen. Mir ist aber noch eine zweite Frage gekommen, weil gerade als Sie auch angesprochen haben, dieses Phänomen trifft nicht nur kleine Organisationen. Sie haben ja auch zum Beispiel die NZZ jetzt in der Schweiz, die neue Zürcher Zeitung angesprochen oder auch andere größere Medienorganisationen, die dann vielleicht eher dazu geneigt sind, eine Recherche fallen zu lassen oder in abgeschwächter Form vielleicht zu publizieren, weil dann weniger justiziables Material da ist, weil dann eine Klage weniger wahrscheinlich ist. Das grenzt ja irgendwie dann an eine Form der Selbstzensur, wenn ich es jetzt ganz krass sagen darf. Was wurde Ihnen denn da gespiegelt?
Zunächst einmal möchte ich das erzählen, dass es Redaktionen gibt, die führen Listen mit Akteuren, die besonders schwierige sind, die vielleicht auf die Idee kommen könnten, den immer gleichen Medienrechtsanwalt zu bemühen, einfach mal so eine super provisorische Verfügung rauszulassen, das Ganze stoppt, man muss da zuerst mal vom Richter abgeklärt werden. Das ist natürlich schon so ein bisschen eine Art Selbstzensur, oder? Ich weiß nicht, ob es schon so weit geht, wenn man Listen führt und sagt, bei den Menschen müssen wir besonders vorsichtig sein, oder bei den Akteuren. Dann möchte ich dazu sagen, natürlich ist es ja auch gut, wenn innerhalb der Redaktion geklärt wird, sind wir sattelfest, oder? Das können sich übrigens auch eher diejenigen leisten, die das Ganze mal in den Rechtsdienst geben und sagen, schau, ist das sattelfest, haben wir hier Lücken, gibt es hier blinde Flecken, die uns vielleicht später mal von einem Kläger zum Vorwurf gemacht werden können. Also das ist nicht schlecht, oder? Wir wollen ja schon, dass die rechtlichen Grundlagen eingehalten werden, oder? Das muss man schon immer sagen. Nur weil es eine Diskussion in der Redaktion gibt, heißt das noch nicht, dass es eine Selbstzensur gibt. Oder? Aber wenn es natürlich dazu führt, dass man sagt, oh, das ist wirklich zu heikel, oder wir wurden bedroht, dass jemand klagen wird, und jetzt müssen wir absolut sicher sein. Selbst wenn wir sicher sind, wird uns das Monate kosten, wenn das vor den Kadi kommt oder eben von der Richterin oder von den Richtern, uns zu rechtfertigen. Also lassen wir von dieser Geschichte ab. Und das ist eben so ein Chilling-Effekt, oder, den ich auch geschildert habe, dass man sich zurückhält. Und jetzt geht's noch weiter. Einige Redaktionen kommen da auf die Idee, einen Deal zu machen. Wir haben in unserer Studie auch feststellen können, dass es in den wenigsten Fällen, wo Slap dann angedroht wird, tatsächlich zu einem Prozess kommt, sondern dass eben dann eine Vereinbarung getroffen wird, dass man sich außergerichtlich einigt, heißt es dann, oder? Jetzt kann man sagen, ja, das ist noch schlau, oder? Aber eigentlich ist das absolut unjournalistisch. Wenn jetzt eine Redaktion sagt, okay, dann streichen wir die Geschichte, dafür gibst du uns aber, Klägerseite, oder, gibst uns exklusiv das Recht auf eine Geschichte, die wir haben möchten, oder? Wir wollen ein Interview mit dem CEO, das kriegen wir nie. Und das wollen wir exklusiv und dafür lassen wir von dieser Geschichte ab. Das kommt auch vor, oder? Und das ist natürlich auch wieder schädlich für die Meinungsfreiheit oder für das öffentliche Interesse, auch des Publikums, an relevante Geschichten heranzukommen, wenn dann ein super tolles Interview mit dem CEO dafür steht, anstatt die kritische Geschichte. Also die Palette, wie man darauf reagieren kann, ist sehr groß. Interessant ist einfach, dass es in vielen Fällen, wir haben zum Beispiel ein Bezirksgericht in Zürich, das ist also nur der Raum Zürich, gab es in den letzten 10 Jahren 40 medienrechtliche Fälle, die vor das Gericht kamen. Und in 50% von diesen 40 Fällen gab es eine Einigung, oder? Da konnte man sich außergerichtet und hat das Gericht nie mehr was gehört, dort gab es keinen Prozess. Und dann kein einziger Fall von diesen 40 Fällen hat dann ins Lab gemündet, dass ein Richter gesagt hat an eine Richterin, das ist jetzt eine typische Missbräuchlichkeit. Also vieles davon erfahren wir auch gar nicht. Wir hören von den meisten Fällen gar nicht, weil sie außergerichtlich dann irgendwie auch geregelt werden. Das ist natürlich auch nicht gut. Es wäre eigentlich besser, es könnte relativ zügig durch das Rechtssystem durchgehen. Das ist ja ein Vorschlag, der gemacht wird. Kann man das nicht privilegiert frühzeitig behandeln? Frühzeitig eine Richterin, eine Richter zum Schluss kommen, doch, da liegt Missbräuchlichkeit vor. Was wäre das Anliegen der ganzen Branche, dass man juristisch versucht, dort Möglichkeiten zu finden, vielleicht einen Vorprozess oder eben eine vorgezogene Entscheidung zu erreichen. Das würde ich sagen, ist immer noch offen. Das kann man versuchen. Das würde ich auch raten, dass man sich juristisch damit auseinandersetzt. Aber in vielen Fällen kommt es eben gar nicht dazu, weil man dann sich irgendwo außergerichtlich einigt.
Ich meine, es ist auch ein sehr, 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 sehr drastisches Geschehen, was Sie schildern, dass beispielsweise eine Redaktion quasi ja ausgeblutet wird in ihren Ressourcen, weil einfach eine Rechtsstreitigkeit so lange läuft.
Das ist das Hauptproblem, oder? Dieses Ausbluten, dieses sich nicht mehr leisten können. Und deshalb davon, wissen Sie, wenn wir von Slap sprechen, wenn es tatsächlich Slap ist, würde ja am Ende theoretisch das Medium Recht bekommen, oder? Also, Missbräuchlichkeit liegt ja nur dann vor, wenn ein Kläger eigentlich auch weiß, dass es vor dem Gericht er nicht Recht bekommt, aber er bedient jetzt einfach mal die Maschinerie der Jurisprudenz, um diese Redaktion einfach zu überlasten, oder? Das ist ja die Missbräuchlichkeit. Und das ist wirklich ein grosses Problem, wenn die Sache so lange dauert und sich keine Richterin schon frühzeitig dazu bewegen lässt, eben einen Entscheid zu fällen. Die Möglichkeiten, das darf ich vielleicht noch sagen, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Ländern, die besteht tatsächlich. Wir haben eine Zivilprozessordnung und dort steht ganz klar, wenn eine Richterin, ein Richter zum Schluss kommt, dass hier Missbräuchlichkeit vorliegt, dann kann er den Fall wieder zurückweisen, oder so. Dann kommt es gar nicht zu einem Prozess. Das Problem ist nur in unserem Fall, dass ein Richter oder eine Richterin eben diese Missbräuchlichkeit erst dann feststellen kann, wenn eigentlich alles ermittelt wurde, oder? Und einfach zu sagen, es riecht ein bisschen nach Slap oder von diesen 10 Kriterien, die man anwenden könnte, um Slap zu identifizieren, der Europarat hat so eine Liste gemacht, da gelten mal 5, oder? Das reicht natürlich nicht. Es ist auch interessant, dass der Europarat sagt, so, wir haben hier ganz viele Kriterien, das sind ungefähr 10. Und je mehr von diesen Kriterien zutreffen, umso mehr handelt es sich ums Lab. Oder je mehr einzelne Kriterien zutreffen, dann müssen andere vielleicht nicht so stark zutreffen, handelt es sich ums Lab. Sie sehen diese Schwammigkeit oder diese Vagheit. Und da ein Richter oder eine Richterin müsste dann die Verantwortung übernehmen, frühzeitig zu sehen, ja, ganz klar, oder? Kann nicht sagen, 5 von diesen 10 oder 7, oder? Das ist wirklich keine binäre Entscheidung.
Ja, da würde mich jetzt interessieren, weil Sie haben ja vorhin diese 46% genannt der Redaktionen, mit denen Sie gesprochen haben, die nicht einmal wussten, was dieser SLAP-Begriff bedeutet. Ich gehe mal stark davon aus, dass es auf juristischer Seite, hoffe ich zumindest, ein bisschen anders ist. Also, dass ich einer Richterin, einem Richter durchaus zutraue, festzustellen, was missbräuchliches Verhalten ist innerhalb von so einem Prozess, ist ja klar. Aber diese Einordnung, dass es sich dann tatsächlich um oder man merkt es ganz stark an der Art, wie Sie sich dem Begriff annähern. Man liest es auch aus der Studie heraus, dass es eben diese Eindeutigkeit nicht gibt. Aber ist es denn im Schweizer Rechtssystem gang und gäbe, dass Richter, Richterinnen wirklich auch sagen können, ah ja, das sind ja die, was ich hier beobachte, das sind ja Kriterien, die für eine SLAP-Klage sprechen? Oder ist das was eigentlich noch so ein bisschen ja, unbekannter ist?
Nein, also uns sagen eben die betroffenen Akteure in der Medienbranche, das sei genau das Problem. Es gäbe juristische Möglichkeit, tatsächlich frühzeitig einen solchen Entscheid zu fällen, aber die Praxis zeigt, dass die Richterinnen und Richter davon keinen Gebrauch machen, von dieser Möglichkeit zu festzustellen, der Rechtsschutz ist gar nicht gegeben vom Kläger, oder? Also natürlich auch ein hartes Urteil bereits, sondern dass sie eben dann eher dazu neigen, das auf die lange Bank auch zu schieben, die Abklärung zu treffen und dass dieser Entscheid eigentlich gar nicht gefällt wird frühzeitig, sondern dass der ganze Prozess durchgeführt werden muss. Das ist genau das ein Problem und das würde schon vieles lösen, wenn Richterinnen und Richter mehr vielleicht auch den Mut haben, ich weiß nicht, oder die Kompetenz haben, frühzeitig zu einem Entscheid zu kommen. Vielleicht müsste man auch eben ein Privileg einführen und sagen, es braucht immer einen Entscheid, ob man jetzt frühzeitig entscheidet, das sein zu lassen, also abzuweisen oder nicht und nicht einfach dem Richter ein bisschen überlassen. Ich kenne mich da auch zu wenig aus, ich bin ja auch nicht Jurist, wie das genau ist, aber offenbar ist das ein bisschen ein schwammiges Feld, dem Richter, der Richterin überlassen, ob hier frühzeitig entschieden wird oder nicht. Vielleicht müsste man das mehr zur Pflicht machen, diesen Entscheid zu fällen, ob man frühzeitig entscheidet.
Wir sind jetzt quasi bei Empfehlungen angekommen. Ich möchte jetzt die letzten paar Minuten noch nutzen, um einmal die Möglichkeiten, sich gegen SLAP zu positionieren, für Journalisten, Journalistinnen herauszuarbeiten. Also Sie haben das ja schon in der Studie getan. Ich werde die auch übrigens in den Shownotes einmal verlinken für diejenigen, die Sie auch gerne nochmal persönlich nachlesen möchten. Einen Punkt haben Sie ja schon genannt. Es ist total sinnvoll, sich in einer Art Verband oder einer Gewerkschaft zu organisieren, gerade wenn man selber die juristischen Mittel zum Beispiel als Redaktion oder auch Einzelperson nicht hat. Den Punkt habe ich schon mal abgespeichert. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch?
Ein Punkt ist schon, dass eine Mehrheit sagt, man soll es versuchen, den juristischen Weg. Es ist zwar steht in den Sternen, ob man das je durchsetzen kann, auch weil der politische Wille, das Persönlichkeitsrecht zu schwächen, oder, der ist wahrscheinlich nicht vorhanden, aber man soll es versuchen. Dann eben der zweite Punkt, Rechtsdienst und so weiter stärken, das ist auch schon genannt worden. Etwas Drittes wäre das, dass man sagt, man könnte ja auch einen Fonds zum Beispiel öffnen, also innerhalb der Branche einen Fonds zu öffnen, wo sich die ganze Branche daran beteiligt. Und wenn es eben zu einem möglichen SLAP-Fall kommt, dass man dann die vor allem kleineren Organisationen dabei unterstützt, wenigstens mal die ersten juristischen Schritte in Angriff zu nehmen. Das wäre ein weiterer Punkt. Dann haben wir in den Ländern überall in unseren Ländern Presseräte, oder? Auch die Presseräte könnten ja gestärkt werden, dass sie zum Beispiel auch viel mehr solche Fälle publik machen. Also, dass auch diejenigen Medien, die ein Problem am Laufen haben, zu den Presseräten gehen und sagen, schaut mal, uns wird gedroht, wir wollen, dass das öffentlich gemacht wird, wir machen es öffentlich und wir wollen auch, dass die Branche davon erfährt, ein Presserat soll auch zu einem Urteil kommen und zeigen, wie er das einschätzt, oder? Auch das hat dann nicht viele Konsequenzen, aber immerhin wäre das eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die nicht ausgeschöpft ist, ist natürlich auch das Wissen zu teilen, oder? Also das ist auch ein Problem. Schauen Sie, wenn jetzt eine Organisation vielleicht auch korrektiv an einer Recherchegeschichte dran ist und da plötzlich droht jemand mit einer Klage, da kommt korrektiv jetzt auch nicht auf die Idee, diesen Fall der Konkurrenz zu stecken oder zu erzählen. Schau mal, Sie sind eine ganz wichtige Geschichte. Sie möchten die Geschichte auch exklusiv haben, oder? Also werden Sie eben auch nicht wahrscheinlich von sich aus zu anderen Medien oder auch vielleicht zum Presserat gehen und sagen, wir haben hier ein Problem, weil Ihnen so auch die Geschichte abhanden kommt. Verstehen Sie diesen Mechanismus? Das Problem haben wir eben auch, aber ich glaube, darüber müsste man springen. Man müsste bereit sein, vielleicht ohne den ganz konkreten Fall zu nennen, es gibt ein Problem, wie gehen wir damit um, welche Erfahrungen haben andere gemacht, das könnte die Branche auch organisieren, diesen Wissens- und Erfahrungsaustausch bis zu Schulungen, oder? Dass man in Verbänden, die Verlegerverbände, die Gewerkschaften, die Berufsorganisationen Kurse anbieten für investigativ recherchierende Journalistinnen und Journalisten, wie die Rechtslage genau ist, das wissen ja die wenigsten, oder? Welche Möglichkeiten man auch rechtlich hat, aber auch vielleicht welche Möglichkeiten sonst zur Verfügung stehen, welche Erfahrungen man gemacht hat. Das wäre ein weiteres Empfehlung, die gemacht wurde, wie man sich da auch in der Branche dem entgegnen kann. Ein Problem haben wir, und das ist wirklich ein großes Problem, das auch andere Studien in anderen Ländern zeigen. Die Journalistinnen und Journalisten, die Chefredaktoren, sind oft nicht bereit, öffentlich auch zu sagen, dass sie hier eingeknickt sind. Das verstehen wir auch ein bisschen, oder? Das ist ja Berufsstolz. Man zeigt nicht gerne öffentlich. Es sind meistens die anderen, oder? Auch in unseren Interviews wurde gern über andere Beispiele gesprochen, oder? Die haben solch ein Problem, die Kleinen, solch ein Problem und so weiter. Für die anderen. Aber für die eigenen Probleme, denen ist man ein bisschen aus dem Weg gegangen. Man hat das eben ein bisschen verklausuliert gesagt, weil man will ja nicht der dastehen als die Redaktion, die dann immer Deals eingeht, oder? Oder die dann einknickt oder eben sagt, nein, wir lassen uns dann lieber. Dieser Berufsstolz hindert uns auch ein bisschen daran, dass das Wissen geteilt wird. Wir erfahren zum Teil sehr oft gar nicht von solchen Praktiken, weil Redaktionen gar nicht bereit sind, offen zu legen, was da eigentlich abläuft, weil sie vielleicht auch nicht so eine super gute Rolle gespielt haben, wie sie dann darauf eingegangen sind. Das muss man auch vielleicht über diesen Schatten springen, wenn es darum geht, Wissen zu teilen. Und ein weiterer Punkt, ein letzter, wäre halt noch der eben, dass man versucht, viel mehr auch in der Öffentlichkeit zu sensibilisieren, wie wichtig der Journalismus ist, wie wichtig diese Art von investigativen Journalismus ist, oder? Viele auch Menschen haben oft das Gefühl, ja, der Journalismus soll einfach berichten, was ist, oder? Der muss jetzt nicht aktivistisch irgendwie sich für was einsetzen, nicht konstruktivistisch auf Lösungen hinarbeiten. Der soll einfach berichten, was ist. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, oder? Was wir da vom Journalismus erwarten würden. Wir erwarten ja vom Journalismus, dass er wirklich auch Orientierung bringt, Lösungen vielleicht diskutieren lässt, vielleicht eben auch sich einsetzt für eine Sache anwaltschaftlich. Da gibt's ja ganz verschiedene Formen des Journalistischen. Und das ist oft in der Öffentlichkeit auch nicht so klar, dass eben dieser Journalismus tatsächlich ein bisschen weiter gehen muss, als einfach nur zeigen, was ist. Eben aktiv Missstände aufdecken, vielleicht auch ein bisschen anklagen und so weiter. Das gehört auch zu einer Journalismusform. Also das öffentlich machen, vielleicht weniger potenzielle Klägerinnen auf den Geschmack kommen lassen, dass das noch eine gute Strategie wäre, oder? Das ist ja das Gefährliche am Öffentlichmachen, sondern mehr zeigen, warum es wichtig ist, dass man hier sich stärken muss, dass es auch einen Journalismus braucht, der gut finanziert ist, vielleicht auch öffentlich finanziert ist und so weiter, der sich dann eben wehren kann, wenn solche Angriffe von außen mitten ins Herz stechen des Journalismus. Dieses Bewusstsein, diese Awareness ist nämlich in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so sehr vorhanden.
Ja, das stimmt. Ich musste gerade innerlich ein bisschen schmunzeln, als Sie gesagt haben, so, es geht nicht nur darum zu sagen, was ist. Das ist ja das große Credo von Rudolf Augstein und vom Spiegel Verlag. Aber wie Sie sagen, das zählt eben mehr dazu, eben diese Orientierungsleistung zu bringen, sich eben auch bewusst zu wehren, wenn Angriffe geschehen. Darüber haben wir jetzt ja sehr ausführlich gesprochen. Wir haben ja über die juristischen Anfeindungen auf jeden Fall gesprochen. Herr Wies, ich würde gerne zum Ende hin, hätte ich gerne nochmal den Blick auf die Zukunft gerichtet. Was glauben Sie, wenn Sie eine Prognose abgeben möchten, wie wird sich die Lage mit SLAPP-Klagen zukünftig in der Schweiz, da können Sie wahrscheinlich am ehesten zu sprechen, aber vielleicht auch im ganzen Dachraum entwickeln.
Also ich stelle jetzt schon fest, auch mit der Initiative des Europarates, dass sehr vieles um die Schweiz herum, aber die Schweiz reagiert darauf ja auch, dass da passiert an öffentlich machen, sensibilisieren, da gibt es ein Problem. Das Problem ist nicht eindeutig lösbar, aber wir dürfen da nicht resignieren. Und auch mit unserer Studie haben wir jetzt relativ viel Echo bekommen. Die Verbände interessieren sich, sogar die Politik, gewisse, kann man vielleicht sagen, interessieren sich dafür, eben die Journalistenorganisationen. Also dieses Bewusstsein ist ja neu. Wir haben auch viel mehr Berichterstattung. Wir haben auch analysiert, wie die Berichterstattung über SLAPP zugenommen, die hat zugenommen. Ob die Fälle zugenommen haben, können wir eben nicht eindeutig feststellen, oder? Weil es ja oft nicht klar ist, ob es sich um einen SLAPP-Fall handelt oder nicht. Ich muss sagen, von unserer Analyse her kann man real nicht davon sprechen, dass es unheimlich zugenommen hat. Aber die Berichterstattung darüber, über SLAPP-Fälle, hat zugenommen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn man öffentlich auch macht, da gibt es ein Problem. Also, und dann braucht es aber wirklich noch mehr, oder? Ich muss auch ein bisschen klagen. Ich habe eben vor den Berufsverbänden auch diese Studie vorgestellt. Und dann kamen auch die Empfehlungen. So, Branche, ihr müsst jetzt mal was unternehmen. Aber da kam eigentlich keine Reaktion. Die haben zugehört, ein bisschen genickt. Einige haben sogar gesagt, es sei gar nicht gut, dass die Studie da zum Schluss kommt, dass es eigentlich rechtlich nicht viel Handlungsmöglichkeiten gibt oder keinen Handlungsbedarf, sondern dass die Branche vor allem handeln muss. Das sei nicht gut, oder? Er hätte gerne gehabt, wenn die Studie zum Schluss gekommen wäre, dass es rechtlich Handlungsbedarf gibt, oder? Aber ich kann die Studie nicht einfach ändern, wie sie gewünscht wird. Aber die Akteure, die Berufsverbände, sind nicht gerade aufgesprungen und haben gesagt, ja, wir müssen was machen. Wir müssen jetzt unbedingt uns vernetzen. Wir machen Schulungen. Diese Rechtsdienstgeschichte, das müssen wir auch anpacken. Nein, da hat man dann das Köpfchen wieder eingepackt, ist wieder nach Hause gegangen. Da muss natürlich wirklich was passieren. Also die Branche muss sich viel mehr darum kümmern, wenn sie ernsthaft das als Problem sieht, oder? Und ich denke, jeder Fall ist einer zu viel. Aber es braucht eine Branche, die sich hier solidarisiert, die sich organisiert, die eben diese Punkte Wissensaustausch, vielleicht Fonds, vielleicht Öffentlichmachung, Erfahrungsaustausch, Schulungen und so weiter, das muss von der Branche kommen. Rezepte, wie man sich auch dagegen wehren kann, öffentlich machen, auf Webseiten Empfehlungen aufstellen, das können die Ausbildungsinstitutionen, das können die Berufsverbände machen. Und wenn das passiert, oder, wenn hier die Branche aktiv wird, dann sehe ich schon eine Möglichkeit, dass SLAPP nicht plötzlich Schule macht.
So, das ist das Ende der Folge zum Thema SLAPP-Klagen und der großen Frage, inwiefern das die Pressefreiheit betrifft. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Folge mitnehmen. Schaut gerne nochmal in die Shownotes, da habe ich euch die erwähnten Organisationen, aber auch die Studie von Vinzenz Wies zusammengetragen. Und wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn doch gerne mit 5 Sternen in eurem Lieblingsplayer. Leitet ihn weiter an FreundInnen, an KollegInnen, an Familie. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt mir doch auf Instagram. Da heißt der Podcast buongiorno.podcast. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.